So, hallo. Offenbarung 1, Vers 8. Da, Vers 7 war mal letztens. Aber vielleicht lesen wir nochmal Vers 7. Ah nee, Vers 6 haben wir letztens aufgehört. Stimmt. Lesen wir nochmal Vers 6. Lesen wir nochmal Vers 5. Und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde, ihm, der uns geliebt hat und uns von unserer Sünde gewaschen hat durch sein Blut und uns zu Königen und zu Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit, ihm sei die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Vers 7. Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Wir wissen aus der Bibel halt so und auch von anderen Stellen, dass wenn Jesus wiederkommt, und zwar sichtbar wiederkommt für die Welt, ne, wo dann das endgültige Gericht ist, so ein wo alles ein Ende hat und dann wieder einen neuen Anfang, so ein, dass er auf dem weißen Pferd in der Wolke runterkommt. Und zwar so, dass ihn wirklich jeder sieht. Und zwar kommt er dann wie im Film in seiner Herrlichkeit. So. Das sind keine Ahnung, wie das denn aussieht. So, ich freue mich drauf. Obwohl ich werde es nicht mitsehen, weil ich, also wir werden es nicht mitsehen. So, weil wir werden hinter ihm reiten. Wir kommen mit. So, ich freue mich total darauf. Naja, ist egal. So, jedenfalls, so ein, ist es cool, wenn, weißt du, jetzt gibt es so viele Menschen, so, die sagen, Gott ist mir total egal, Jesus ist mir egal, so, was nützt mir Glaube? Ich habe meinen eigenen Glauben, ich bin mein eigener Gott, ne? Oder ich glaube an diesen Gott mit den sechs Armen, der Blaue, oder irgendwas anderes, so ein, ich glaube an Aliens, die werden uns irgendwann wieder nach Hause holen, oder, ja. So, wenn Jesus wiederkommt und seine Herrlichkeit offenbart, so, dann wird jedes Knie sich beugen. Egal, ob er oder sie geglaubt hat zu dem Zeitpunkt oder nicht. So, es wird, also wir haben Jesus so noch nicht kennengelernt. So, wir haben Johannes, der das hier schreibt, der hat Jesus kennengelernt als den Messias, bevor Jesus Christus als Mensch geboren war. So, ne, durch das Alte Testament, so den Retter, den König der Juden, der kommt und alles gerade stellt. Ne? So ein, auf das Lamm. So ein, und dann war Jesus da als Mensch, Gott in Mensch geformt. Und Johannes hat ihn noch von einer anderen Seite kennengelernt. So ein, nicht nur als der Erlöser und König, sondern als Sklave der Menschheit, als Diener, so ein, als Schlachtschaf. So ein, als jemand, der sein Königsrobe ausgezogen hat so, und ein Sklavengewand angezogen hat. Wissen wir noch von Johannes, wo im letzten Deutschland, Johannes 13, wo Jesus sein Gewand ablegt, ne, und sich mit so einem, ich vergesse immer das eine Wort, warte mal, Schurz, sich mit einem Schurz umgürtet. Ne? So, und dieser Schurz, den hatten damals nur Sklaven an, nur Knechte. Und dann fängt er an, Wasser in die Schale zu kippen und fängt an, so die Schuhe von den Jüngern auszuziehen und fängt an, ihre Füße zu waschen. So, Jesus als unser Knecht. Und dann sieht Johannes ein Stück von seiner Herrlichkeit an dem Tag, wo er hochfährt, Himmelfahrt. So, wo er sich selbst zu Rechten Gottes. Wo sie den Himmel offen sehen, alle Jünger und alle Leute, die da standen, so ein Jesus in der Wolke hochfahren sehen, so ein, und die Engel sehen, ne? So ein bisschen, ein kleines Stück, einen kleinen, winzigen Einblick so vom Himmel hatten sie da. Aber noch nicht ganz. Und jetzt ist Johannes 90 bis 100 Jahre alt, der letzte Apostel, der noch lebt. So und die Verfolgung von Titus war damals sehr schlimm für Christen. Ne, wir erinnern uns noch, der hat, die haben die Christen gejagt, als wie wild. So, und haben sie dann in die Arenen gebracht und da wurden sie vor einer vollen Arena, so wie heute im Fußballstadion voll ist, so ein, wurden sie hingeschlachtet von Löwen und Nilpferden und Strauße, die echt aggressiv sein können, wenn sie Hunger haben, so ein, und Krokodile, und die haben, der Titus hat sich die Christen genommen und einbalsamiert mit einem Öl, und dann hat er es bei sich im Garten an einen Pfahl angebunden und einen Garten gestellt, so, und hat die Christen angezündet, dass er nachts Licht hatte, also eine christliche Kerze, die ersten. So, es war eine krasse Zeit für Christen. So, und da einzustehen für Jesus und zu sagen, das ist mein Weg und das ist der einzige Weg, das hat dein Leben gekostet, unter Umständen. So, und wir wissen aus der Überlieferung her, von 5 Geschichtsbüchern, dass die Johannes geschnappt haben, so, weil er das Evangelium verkündigt hat, so, und haben ihn zur Arena gebracht, so, und die haben in der Mitte von der Arena einen großen Krug mit Öl, mit siedendem Öl, so aufgestellt, ne? Und wir, ich weiß noch, unsere Silvester-Fondue, so, unser Öl hat gesiedet, das war ein Fehler, mache ich nie wieder. Also, wenn du Fondue machst, das Öl muss nicht kochen. Okay? Wenn es kocht, dann ist es zu heiß. Ich habe eine Sekunde gebraucht, um mein Fleisch gar zu machen. Hammer. Also, mir gefällt das schon. Nur unser Plaste-Fondue-Ring da oben, der ist geschmolzen in unser Öl. Also, es war extrem viel zu heiß. So. Und die haben gewartet, bis es siedet, und Johannes baumelte da drüber, und dann haben sie ihn reingelassen. So, und alle haben geschrien und gejubelt, so, und wollten sehen, wie er da zu kocht wird. So, aber von der Überlieferung wissen wir, so, dass ein Riesenwunder passiert ist, nämlich dass der Johannes aufsteht, da drinne steht und seine Hände hebt. Und in der ganzen Arena soll es auf einmal total ruhig geworden sein. So, und du hast keinen Ton mehr gehört. Und dann hat Johannes angefangen zu singen, so, um Gott Lobpreis zu geben. Und Titus wurde so sauer, der war nicht beeindruckt über das Wunder. Und wir wissen das von der Bibel her, von Jesus, der hat so viele Wunder gemacht. Weißt du, und die Menschen sind vielleicht am Anfang total begeistert über das riesige Wunder, aber zu Jesus hat es kaum jemand gebracht. Ne? Jesus war eigentlich für manche Christen ein Loser in Sachen Evangelisation. So, da sind kaum Leute zum Glauben gekommen, obwohl er so viele Zeichen gemacht hat. Ne? So, danach erst ging es los, als Pfingsten dann war und der Heilige Geist auf die Jünger kam. Da wurden Tausende erweckt. So, auch bei Jesus selber, wir wissen von den 12 Aposteln, die waren ganz nah, außer Judas, so, aber der war immer mit dabei. Und dann die 500 ringsherum und dann halt die Volksmenge aus Israel, so, die ja immer mitgelatscht auf Hoffnung von Essen oder ein Wunder oder ein bisschen Unterhaltung halt. Ne? So, aber sonst war es das. Und Johannes steht da in der Brühe und preist Gott. So, und das hat bestimmt viel bewegt damals. So, aber Titus wurde sauer und hat nur geschrien, jetzt reicht's mir mit dem, so, raus. So, und damals gab es eine Insel, Patmos. Das war eine kleine Felsinsel, so, nicht sehr groß. Gibt es heute das Touristenziel, da steht so ein heiliges Johannesgrab oder Johannestempel oder was weiß ich, irgendwas halt, ne? Gehört zur Pilgerreise, so, und da kann man sich ein bisschen Heiligkeit abholen. So, und das war damals eine Marmormine, so, und die politischen Gefangenen wurden dorthin geschickt. So, und hatten echt kaum Essen, so, kaum was zum Anziehen, so, und ja, waren halt Sklaven. Und Marmormine ist hart. Das ist nicht nur Fels, das ist Marmor. Und Marmorkloppen, das ist echt. Ich habe mal Marmor gekloppt. Mein Opa, der war Steinmetz. So, wenn der da eine Figur oder eine Schrift nur in so einen Grabstein gemeißelt hat, so, hat er ewig gebraucht. So, Marmor ist super fest. Weißt du, und Johannes war 90 oder bis 100 Jahre. Das ist schon echt heftig. Und da wegen uns jetzt. Und der Johannes ist da am Marmorkloppen. Und Gott auf dem, weißt du, man könnte ihn ansehen und denken so, oh Mann, armes Ich, ne? Johannes könnte da sein, so wie wir in unseren schlechten Zeiten manchmal, und sagen, oh, mir geht's so schlecht, warum sorgst du nicht für mich, so, warum muss ich mir Sorgen machen über das? So, warum passiert das nicht? So, warum muss ich immer noch warten? Warum habe ich immer noch keinen Mann oder keine Frau? Warum das oder jenes, ne? So, oder wie die 100 Millionen Christen, die heute verfolgt werden in der Welt, so, das sind, die könnten auch da sitzen und sagen, ja, warum Jesus? So, weißt du, mir könnte es so gut gehen, ich könnte nach Deutschland gehen oder sonst wohin, so, warum werde ich hier verfolgt? Ich trete doch ein für dich. So, weißt du, aber Johannes, Johannes preist ihn dort auf Patmos. Und nicht nur das, Johannes bekommt ein ganz besonderes Geschenk. Es hat einen riesengroßen, wichtigen Grund, warum Gott ihn nach Patmos schickt. So. Und so ist es auch bei uns, wenn wir durch schlechte Zeiten gehen, es hat einen riesengroßen, wichtigen Grund für uns und für andere, wenn wir nach Patmos geschickt werden, wenn wir so in Zwangsarbeit müssen irgendwann, wenn unser Leben sich so verändert, wie wir es nicht geplant haben. So, wenn wir uns drehen und strecken müssen, uns quälen müssen, mal wenig haben. Das hat einen wichtigen Grund. Für Johannes war der Grund, dass Jesus sich noch auf einer anderen Art offenbaren wollte. So wie er nur dem Propheten Daniel sich offenbart hat. Ein Stückchen. Aber nicht so intensiv für Johannes. Jesus zeigt nicht nur, dass er Messias ist und das Lamm Gottes und der König der Juden und der Diener und der Sklave der Menschen. So, der sich selbst zurückstellt, damit wir erhoben sind, so zum Thron Gottes, sondern die Offenbarung ist, sehen wir schon in Vers, Kapitel 1, Vers 1, es ist die Offenbarung Jesu Christi. So, das Offenbarwerden ist es das Zeigen von der Herrlichkeit von Jesus Christus. Und Jesus wird sich hier zeigen, wie er wirklich aussieht. Eine ganz andere Seite. So, und heute kann man da ein bisschen Einblick und der Hammer, der Wahnsinn. So, ich freue mich. Na gut, lesen wir Vers 8. Ich, Jesus, ich bin das A und ich bin das O. Also das sind, im Original steht da nicht A und O, sondern der erste und der letzte Buchstabe vom Alphabet. So vom griechischen Alphabet, Alpha und Omega. Ne? Ich bin der Anfang und das Ende, spricht der Herr. Der ist, der war und der kommt. Der Allmächtige. Und genauso werden wir Jesus auch hier kennenlernen. Er ist nicht nur der Sohn Gottes, sondern der Allmächtige. Es ist der ganz am Anfang war und das ist der ganz am Ende sein wird. So, es ist der schon immer da ist und schon immer da sein wird. So, ich, Johannes, der ich euch, euer Bruder bin und mit euch Anteil habe an der Bedrängnis und am Reich und am standhaften Ausharren Jesu Christi. Ich war auf der Insel Patmos, auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses Jesu Christi willen. Ich war im Geist am Tag des Herrn. Und ich hörte hinter mir eine gewaltige Stimme, wie eine Posaune. Und wer eine Posaune kennt, so der weiß, wie eindringlich eine Posaune ist. So. So, die bringt dich selbst in Ballung. So, also die Stimme, die er da hört, ist nicht so wie meine oder deine, halt so, hörst du halt zu, ne? Sondern eine Stimme wie eine Posaune, das ist eine Stimme, die du nicht überhören kannst. Das ist eine Stimme, die dich nicht loslässt. Das ist eine Stimme, bei der du Ohren zuhältst. So, weil sie so machtvoll ist. Ich war im Geist, am Tag des Herrn. Also Johannes sagt hier, hey, ich bin euer Bruder. Ich bin euer Mitknecht. Ich bin in Bedrängnissen so wie ihr. Wir sind gleich. So, aber Gott hat mich erhoben, entrückt. Und zwar in die Zukunft. Und zwar an dem Tag, der Tag von Jesus. Der Tag, wo er wiederkommt. Der Tag, wo er richtet. Wo alles ein Ende hat und alles neu beginnt. Vers 11. Und die Stimme, die sprach, ich bin das A und ich bin das O. Mega. Der erste und der letzte. Und was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es den Gemeinden, die in Asien sind. Nach Ephesus, nach Smyrna, nach Pergamus, nach Thyatra, Sardes, Philadelphia und nach Laodicea. Also 7 Gemeinden. Und wir wissen, Asien heute Türkei. So, Asien hatte damals mehr als 7 Gemeinden. So viel mehr als 7 Gemeinden. Aber wir wissen noch vom letzten Mal, 7 ist die Zahl für Vollkommenheit. So, wenn du in der Bibel guckst, 7 steht immer für vollkommen. So, und 6 für unvollkommen. Gold steht immer für Göttlichkeit. So, für Macht. Und wenn wir jetzt die 7 Gemeinden ab nächste Woche durchgehen, die 7 Sendschreiben, so, dann werden wir sehen, dass es ein vollkommenes Bild ist für das, was noch passiert. So, und es war geschrieben für die Gemeinden zu der Zeit da, aber es ist in erster Linie geschrieben für uns heute. So, weil wir sind die 7 Gemeinden. So, und die Kirchengeschichte, wenn du die beobachtest, genau die Reihenfolge, und da ist nichts, was fehlt und nichts, was noch mehr gewesen ist. So, das ist die Gemeinde von der lebendigen, die Geschichte von der lebendigen Gemeinde von Jesus. So, bis zu dem Tag, wo Jesus wiederkommt. Schreibe. Vers 12. Und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, da sah ich 7 goldene Leuchter. Und mitten unter den 7 Leuchtern einen, der einen Sohn des Menschen glich. Lesen wir mal Vers 20. Das Geheimnis der 7 Sterne, das kommt noch, die du in meiner Rechten gesehen hast, und der 7 goldenen Leuchter. Die 7 Sterne sind Engel der 7 Gemeinden. Und wir wissen vom Kontext her und von dem, was der Offenbarung noch preisgibt, und auch Daniel und Thessalonicher Brief und so weiter, so, dass diese 7 Engel, das ist das Gesamtbild vom Heiligen Geist, so dass da der Geist gemeint ist. Wir haben das letztes angeguckt in Jesaja. Genau, so Jesaja sagt uns, dass der Gottes Geist in 7 verschiedenen Charakterzügen offenbar ist. So, aber nur bei Gott vollkommen in einem da sitzt. So, also, und der 7 goldenen Leuchter. Die 7 Sterne haben wir gehabt, sind die Engel der Gemeinden, und die 7 Leuchter, die du gesehen hast, das sind die 7 Gemeinden. Also die Leuchter sind die Gläubigen. Johannes dreht sich um, hört die Stimme, dreht sich um und sieht uns. So, und sieht diese goldenen Leuchter, dieses Bild für Jesus, seine Jünger, für seine Nachfolger. Wir sind das Licht der Welt. Wir sind diese Leuchter, die Gott in die Welt gesetzt hat, so, die keiner sehen kann oder sollte. So, weißt du, und selbst wenn du daneben gehst mit Gott, wenn du einen Heiligen Geist hast in dir, so, dann bist du, ob du willst oder nicht, ob du dich versteckst oder nicht, so, du kannst das Licht nicht komplett abdunkeln. Die Leute sehen das. Und wenn du dich outest als Christ, so, wenn du, wenn die Leute das wissen, wer du bist und was du glaubst, so, weißt du, dann haben sie dich unterm Kieker. So. Kennst du das, wenn es dunkel ist, du gehst durch die Stadt, so, und alle Fenster sind dunkel, und aber da, wo Licht ist, da musst du reingucken. So, und wenn es auf einer Etage ist, ich weiß noch immer, wenn ich DVD wegbringe, so, dann komme ich an einem Fenster vorbei und da brennt immer das Licht und ich muss auch immer reingucken, ob ich will oder nicht. So, weißt du, und der Mann sitzt immer mit seiner Flasche Wein und seinem Glas daneben, so, immer an dem gleichen Platz, immer an der gleichen Stellung da. So, jedes Mal. Ich habe nicht einmal hat er Besuch gehabt. So. Hey, wir gucken automatisch ins Licht, das ist so. Bei Menschen sind neugierig. Hey, und wenn die Menschen in unserem Umfeld, ob wir das wollen oder nicht, so, die beobachten uns. So, und die gucken uns kritisch an. So, und wenn wir ein schlechtes Zeugnis sind, so, weißt du, dann kriegen sie auch ein falsches Bild von Jesus, ist ganz klar. So, wenn wir ein gutes Zeugnis sind, dann kriegen sie ein richtiges Bild von Jesus. Jesus hat gesagt, wir sind jetzt seine Priester. So, wir sind jetzt seine Leviten. So, und jeder Jünger ist das, ob er will oder nicht. Und ob er sich so sieht oder nicht. So, unser ganzes Leben ist ein Gottesdienst. Wir treffen uns zwar in der Gemeinschaft, so mehrmals in der Woche vielleicht, so, aber unser Leben ist der Gottesdienst. Jede Minute, jede Sekunde, ob wir schlafen oder wach sind. Und die Leute beobachten uns im Gottesdienst. Und die sehen, ob wer gepriesen wird. Und die sehen und hören die Wahrheit, ob wir das wollen oder nicht, durch unsere Werke. Und ich möchte leuchten, und zwar Jesus' Herrlichkeit. Es sind inmitten dieser Gemeinde, inmitten von uns, da steht einer, einem Menschensohn gleich. Und das ist Jesus. Das ist unser Herr. Du kannst Jesus sehen in der Gemeinde. Er ist immer mittendrin. Er bewegt sich durch uns, durch unsere Gemeinde. Wir können ihn hören, wenn wir uns treffen. Wir können ihn hören, wenn wir alleine sind. Er ist der lenkt und leitet. Und schau mal, mit welcher Herrlichkeit er da steht. Der eine, dem Sohn des Menschen glich, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte, und um die Brust gegürtet einen goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare, die waren weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen, die wie eine Feuerflamme, und seine Füße wie schimmerndes Erz. Ja. Jesus oben im Himmel steht da mit einem weißen Gewand, sagt Daniel. In Daniel ist es fast das Gleiche. Daniel durfte auch Jesus sehen in seiner Herrlichkeit, wie er im Himmel aussieht. Und er beschreibt fast genau das Gleiche, noch ein paar Sachen dazu. Es kam eine Feuerflamme aus seinen Augen und so weiter. Das ist total spannend. Aber Jesus steht da als Priester. Und der Hebräerbrief sagt uns, Jesus Christus ist unser Hohepriester. Ne? Es gab immer beim Juden nur einen Hohepriester. Nie zwei. Und wir haben jetzt unseren Hohepriester. Nur, dass er jetzt kein Gürtel mehr umhat, der aussagt, ich bin Diener und Sklave, sondern einen Gürtel umhat, aus Gold, was sagt, ich bin hier der Herr, ich bin hier der König und ich habe hier das Sagen. Sein Haupt und seine Haare waren weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee. Reinheit, reine Gedanken, Weisheit. Nichts Dreckiges, nichts Dunkles, sondern alles klar und rein und göttlich. Seine Augen waren wie eine Feuerflamme. Schlagen wir mal Hebräer 4, Vers 12 auf. Ist ein paar Seiten zurück. Denn das Wort Gottes ist lebendig. Und es ist wirksam. Und es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch. Bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, den wir Rechenschaft zu geben haben. Jesus guckt mit einem Blick, der alles läutert. Jesus guckt mit einem Blick und Gott guckt mit einem Blick der genau weiß, welcher Mensch was begangen hat und was nicht. Er sieht geläutert in unsere Seele. Und das bedeutet, wir Christen haben so eine Läuterung, wenn wir sterben und vor Gott stehen, wir kommen nicht mehr vor Gericht, wir sind frei, aber wir kriegen eine Feuertaufe. Und das heißt, wir werden da stehen. Wir werden angezündet, und alle Werke, die wir nicht im Geist gemacht haben, alle Werke, die nicht in Jesus passiert sind, und nicht aus Liebe heraus, sondern aus Eigennutz, die werden verbrennen. Die sind nicht mehr da. Das war alles umsonst. Das Einzige, was nach unseren Läutern dort bleibt, ist das, was wir durch ihn in ihn gemacht haben. Die Werke aus Liebe und die Werke aus seinem Geist. Das, was sein Wille war. Die Feuertaufe, ne? Weißt du, und so guckt Jesus uns ins Herz. So sein Blick entgeht absolut gar nichts. Seine Füße wie schimmerndes Erz. Und im Hebräischen, Griechischen, da steht nicht schimmerndes Erz, sondern ja, das ist eine Art Legierung, so eine rötliche Messinglegierung, ne? So ein kupfermäßig, so rötlich halt. So, und der Opferaltar, der war aus Bronze, der sah aus, rötlich aus. Ne? So, und der Altar, der stellt Richter. Hey, wo seine Füße sind, da wird gerichtet. Jetzt ist noch die Zeit der Gnade, jetzt ist die Zeit der Freisprechung, jetzt ist die Zeit der Vergebung. So, aber es kommt die Zeit, wo Jesus dasteht und wo die Zeit der Gnade ein Ende hat. So, und wir wissen noch von von Offenbarung 1, Gott schiebt diese Zeit weg und raus. Und es dauert und dauert, bis Jesus wiederkommt, weil er nicht will, dass nur einer verloren geht. So, dass alle zu Jesus hin. Aber ja, wir wissen aus der Geschichte, dass es trotzdem nicht passiert, dass alle sich für Jesus entscheiden. Und seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen. Und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne. Und wir wissen ja von Vers 20, ich will jetzt nicht wieder wechseln. Ja, das ist der Heilige Geist. Das sind die Engel von den 7 Gemeinden. 7 Sterne, und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor. Seine Worte, egal in welche Richtung sie schlagen, die zu schlagen und trennen alles Gut und Böse. So, seine Wahrheit, sein Wort ist wie ein zweischneidiges Schwert. Er benutzt dein Schwert. So, das ist eine Waffe, die wir bekommen haben. Und wenn ich rausgehe, evangelisieren, bin nie ohne mein Schwert. So, ein Vers von der Bibel ist mehr wert und als 1000 wunderschön erwählte Worte von mir. So, wir können vielleicht die Gefühle von Menschen anpassen mit unseren Worten und Erfahrungen. So, wir können sie vielleicht dazu bringen, dass sie sich sogar für Gott entscheiden. Habe ich schon oft erlebt. Und jetzt kommt nach vorne und wir beten. Und willst du jetzt nicht Jesus dein Leben geben, komm, wir beten miteinander. Und dann machen sie das vielleicht, weil sie so voll Emotionen sind, der Lobpreis hat mich so bewegt und dann die Predigt war so perfekt, bildlich und so, und ja, das bin genau ich, und jetzt, ja, gehe ich da einfach mit. So, aber dann siehst du nie wieder in der Gemeinde. Ne? Es war nichts wert, es war auf dem Weg oder auf dem Felsen, ne? Auf steinigen Boden. Wir sind nicht da, um Menschen zu verführen, wir sind nur nicht da, um Menschen zu überreden, dass sie sich für Gott entscheiden. Wir können das gut. Und ich wäre bestimmt eine gute Pantomime. Aber das ist nicht der Weg, den der Heilige Geist für uns hat. Wir sollen kommen und die Wahrheit predigen, Gottes Schwert in die Welt bringen. Und das wird für sich selber zerschneiden, in welche Richtung es auch kommt. Der Heilige Geist sagt, er braucht Samen. Und das wird er berühren. Und dann wird daraus eine Frucht wachsen. Eine Pflanze wachsen und die wird Frucht bringen. Und wir wissen auch vom Neuen Testament, dass der Vater der Weingärtner ist. Dass er Wachstum und Frucht bestimmt hat. Für jeden unterschiedlich. Dass er der ist, der dafür sorgt, dass was aufwächst. Dass er der ist, der eine Pflanze aus einem schlechten Boden nimmt und an den Bach stellt. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir sollen leuchten. Und nicht mit uns, mit unserer Unterhaltungsfähigkeit, oder Witzelei oder mit unserer Schönheit oder den Spielzeugen der Welt, sondern wir sollen leuchten, und zwar Jesus gemäß. Lass die Menschen erkennen, wie schön er ist. Lass die Menschen erkennen, wie sehr du ihn liebst. So, das wird die Welt verändern. Sein Angesicht leuchtet wie die Sonne in ihrer Kraft. Also nicht so wie jetzt, sondern wenn eine Sonne richtig Power gibt. So dass du überhaupt nicht reingucken kannst. Weil du so verblind werden würdest. Und ich habe das schon oft erlebt. Jesus ist mir so erschienen, als ich zu ihm kam. Da saß jemand, der war nicht besonders hübsch. Entschuldige, Moritz. Der war nicht besonders hübsch und nicht besonders redegewandt. Also er konnte die Dinge gut leicht einpacken, dass ich es verstand, was er sagte. Aber er hat nicht viel Trara gemacht. Aber er hat mir einfach Gottes Wort gegeben und ich bin tiefer gegangen, für mich privat dann. Und Jesus hat sich offenbart mit seiner Herrlichkeit. Ich bin dankbar dafür, dass ich nicht auf mich vertrauen muss, weil ich weiß, dass ich Grenzen habe. Ich habe Sitzen. Und als ich ihn sah, da fiel ich zu meinen Füßen nieder wie tot. Und Gott sagt doch, Mose durfte ihn nur von hinten sehen. Weil Gott hat gesagt, hey, wenn du mich von vorne sehen willst, so, dann würdest du sofort sterben. Weil du bist nicht fähig, meine Herrlichkeit zu ertragen. So. Je tiefer du mit Jesus gehst, kennst du ja, ne? So, desto mehr erkennst du, wer du bist. So, desto mehr siehst du, was für ein Loser du eigentlich bist. Und wie dunkel es in dir ist. Und dass wirklich absolut gar nichts Gutes in dir ist. Und wenn dann noch was ist, was dir gefällt, wo du sagst, ja, das ist gut in mir, dann wird Gott es auch noch offenbaren. So, in uns, sagt die Bibel, ist gar nichts Gutes. Da hast du recht. Das bedeutet Wachstum und Reife, wenn du erkennst, dass du ein Sünder bist. Aber je mehr du erkennst, dass du ein Sünder bist, desto mehr bist du auch angewiesen von Gottes Gnade. Ne? Und je mehr du angewiesen bist von seiner Gnade, desto mehr stehst du in seiner Herrlichkeit. Und desto mehr erkennst du seine Größe und seine Liebe. So, und desto mehr kannst du verändert werden. Und wenn wir vor Gott stehen und uns ihm hingeben und zulassen, Teil von seiner Herrlichkeit zu sein und zu erkennen, so wie herrlich und groß er ist, so, hey, dann werden wir immer tiefer gehen, bis wir irgendwann auch knien vor ihm sind. So. Und Gott sagt, das ist wunderschön, Johannes sieht seine Herrlichkeit, er sieht seine Macht, so wie er Jesus noch nie vorher gesehen hat. Er kannte ihn nur als Kumpel, als Freund, als mein Verlobter irgendwann, ne? Als mein Lamm, wo ich meine Hand aufgelegt habe und gesagt habe, nimm meine Sünden, das sind jetzt deine. So, und ich bin frei. So, und jetzt erlebt er Jesus aus einem ganz anderen Winkel. Aus dem Winkel, den, bist du noch beim Abendmahl beim letzten? Johannes war der, der an seiner Brust lag. Johannes war der Jüngste von allen. Ich weiß nicht, wie jung er war, aber war noch sehr jung. So, und alle Jünger saßen da, Jesus erzählt, ja, ich muss gleich sterben und so weiter. Und einer von euch wird mich verraten. Und alle fragen sich, ich bin's doch nicht. Und Johannes, der Kleine, der Apostel der Liebe, so wie man nennt, so liegt auf Jesus Brust und sagt, aber ich bin's doch auch nicht, oder? So. Und jetzt liegt er vor Jesus. Und das Letzte, was ihm jetzt einfallen würde, ist, sich an seine Brust zu legen. Er ist Gott und er ist mächtig und groß. Und Jesus legte seine rechte Hand auf mich und er sprach zu mir, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte und der Lebende. Und ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. So meine ich es. So. Johannes erkennt mehr und mehr seine Größe und seine Macht, so wie wir das tun. Nur im Kleinen. Vor Ehrfurcht und vor Angst vor Gott so hält er seinen Mund und seine Taten zurück. Aber siehst du, was Gott hier macht? Jesus kommt und berührt ihn. Jesus ist immer noch der Gleiche. Er ist immer noch der Diener. Es ist immer noch das Lamm. Er hat sich nicht verändert. Johannes durfte Einblick sehen in sein vollkommenes Bild. Ja, und in Gott, in seiner Vollkommenheit, in seiner Macht, in seiner Position als Oberster, als Anfang und als Ende, so ein, der selber keinen Anfang und kein Ende hat, so ein, weißt du, kommt und berührt ihn. So. Ich bin froh, dass wir so einen Gott haben. Ein Gott, der uns anfasst, ein Gott, der uns berührt, so ein Gott, der uns nicht loslässt. Ich bin auferstanden, Johannes. Ich war zwar tot, aber guck, ich bin wieder zum Leben erweckt. Und jetzt bin ich vollkommen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel des Todesreiches und des Todes. Also, viele Christen schockt das, so, weil weil sie denken, dass der Teufel die Schlüssel für das Totenreich hat, für die Hölle. Ne? So, und die können sich nicht vorstellen, dass Gott den Schlüssel hat, dass Gott da der König und der ist, der die Macht hat. Und Satan ist nun ein Gefangener, Satan wird auch nur in die Hölle geworfen, wird dort sein, alleine im Dunkeln. So, hat keine Macht mehr dort, absolut gar keine. Jesus ist der König über das Leben und Jesus ist der König über den Tod. Schreibe, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen soll. Das Geheimnis der sieben Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast, und der sieben goldenen Leuchter. Die sieben Sterne sind die Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter, die du gesehen hast, sind die sieben Gemeinden. Ich freue mich so, wenn Jesus endlich kommt. Ich freue mich so drauf, endlich frei zu sein. So, ich werde immer müder, so vom Kämpfen gegen mein Fleisch, so vom mich ausstrecken, vom Lichtsein in einer Welt, die mit jedem Jahr irgendwie perverser wird und dunkler. So, ich sehe mein Herz, mein Herz wird so mit jedem Jahr, so, dass ich so damit kämpfen muss, so nicht mit dem Lauf der Welt zu gehen. So. Weil ich liebe es, unterhalten zu werden. Und ich liebe diese Spielzeuge der Welt. So. Aber es färbt so viel auf mich auch ab dann. So. Das heißt nicht, dass wir abstinent sein sollen davon. Ne? Wir bewegen uns in der Welt, wir kommen mit allen in Berührung in Kontakt. Aber echt, mein Gebet ist es für mich so, auch Heiligung zu erfahren. So irgendwie, weißt du, Dinge Gott einfach hinzugeben und so da zu lassen. Und dafür was ersetzt zu bekommen von ihm. So, dass ich möchte so gern mehr und mehr von ihm unterhalten werden. So, weil das bedeutet, dass ich mehr und mehr seine Herrlichkeit sehe, dass ich mehr und mehr Gnade verstehe, dass ich immer mehr und mehr dadurch Liebe, die Liebe erkenne, die Breite, Tiefe, Länge und Höhe. So, und dass ich immer mehr leuchte. So, und was verändere. Hey, wie verschwendet wäre unser Leben, wenn wir nichts verändern? Wie verschwendet wäre unser Leben, wenn wir absolut keinen Nutzen hatten für irgendeinen Menschen in dieser Welt. So, wie verschwendet wäre unser Leben, wenn wir es nur für uns vergeuden? Wie verschwendet wäre es, so wenn wir Jesus, weil wir das Vergnügen mehr lieben als ihn, so wenn wir ein falsches Zeugnis von Jesus sind. Dass die Freunde und Bekannte, die wir haben, die uns umgeben den ganzen Tag, so ihn so kennenlernen, wie wir ihn zeigen, so, aber das überhaupt nicht er ist. Nächste Woche wird spannend, endlich. Die sieben Sendschreiben. So, freue ich mich schon. Ja, lass uns beten. Ich danke dir für deine Macht und deine Herrlichkeit und dass du dich offenbarst, ja, so du bist. Ich habe dich noch nicht vollkommen erkannt. Und ja, du bist so oft so klein irgendwie, wenn ich so die Realität in meinem Herzen ansehe. Aber ich danke, dass du uns immer tiefer führst, dass du uns begleitest, dass du mitten hier unter uns bist. Ob wir allein sind oder in einer Gemeinschaft. Und, ja, ich will mein Leben nicht nur als Opfer geben, sondern meine restliche Zeit hier soll ein Hebopfer sein, ja, soll ein Zusatz sein zu deinem Opfer, soll ein Wohlgeruch sein für die Menschen, die da mit einer Berührung kommen mit mir. Und ja, ich will dich, dass du uns benutzt als Gemeinde, sondern dass du uns benutzt, so, um deine Herrlichkeit zu zeigen. Und ich denke, dass das weitergeht und dass du uns veränderst und dass ja, wir zufrieden und glücklich sein dürfen in dir. Und auch wenn wir es mal nicht fühlen, auch wenn wir es nicht sehen, dass wir trotzdem wissen können, dass du treu bleibst und dass du nichts änderst an deiner Größe, an deiner Liebe zu uns. Und ja, bitte halt uns. Ja, okay. Ohne dich, glaube ich, würden wir dich verlieren. Ohne dich würden wir dich verlassen. So bitte ich dich echt mit ganzem Herzen, dass du uns hier als Gemeinde echt segnest, sodass wir es nie zulassen, dass dein Geist hier verstummt und geht. Und wir wollen dir dienen. Und ich habe Angst, dass dein Geist irgendwann von der Gemeinde nimmst und wir dabei sind und es überhaupt nicht mitkriegen und sich absolut gar nichts verändert. Und so bitte halt uns sensibel und wenn wir zu hart sind, dann brich uns und läute uns. So, wir wollen dich hören. Wir wollen dir folgen, nicht uns oder der Welt oder Satan. Ja, ich danke dir. Amen.